Wir wissen doch alle, dass gerade die Kinder, wenn sie vor den Geschenken stehen, sich wirklich auf Weihnachten freuen. Eigentlich schon das ganze Jahr warten sie auf diesen einen Moment, wenn es dann dazu kommt, die Geschenke auszupacken. Mit großen leuchtenden Augen reißen sie die Geschenke auf. Ich darf das eigentlich immer wieder bei meinen Neffen beobachten, selbst wenn es nicht ihr Geschenk ist, sie betteln regelrecht darum, es selber auspacken zu dürfen, weil es für sie so eine Freude ist und zu schauen, was ist da drinnen. Auch für uns Erwachsene ist es etwas Schönes, Geschenke auszupacken, nicht nur für diese Kinder. Es ist ein Glücksgefühl, übersprudelnde Freude. Das Thema heute ist: Gott hat dich reichlich beschenkt. Und der Predigttext, den wir uns heute anschauen wollen, will uns heute allen deutlich machen, dass wir diese Freude in einem viel tieferen Maß nachempfinden sollten. Jeder von uns sollte diese überströmende Freude haben, nämlich weil Gott uns beschenkt hat. Was wir gerade im Anspiel und in den Liedern gesehen und gehört haben, ist der Grund, warum wir uns an Weihnachten so sehr freuen sollten. Es ist eine Freude, die gewaltig ist, eine Freude, die aus uns herauskommt, weil wir sie nicht in uns drin halten können, weil wir sie nicht verstecken können. Und das nicht, weil wir vielleicht heute Abend nach Hause kommen und ein Geschenk erwarten, sondern weil Gott uns reichlich und im vollen Maße beschenkt hat. Und wenn Gott uns beschenkt, dann ist er nicht sparsam. Wenn er uns beschenkt, dann dürfen wir durch die Bibel wissen und sehen, wenn er gibt, dann gibt er im Überfluss, über alle Maßen. Bevor Jesus auf dieser Erde geboren ist, wurde viel über sein Kommen prophezeit. Wir haben heute in der Einleitung schon kurz davon gehört, viele Jahre zuvor. Und diese haben sich durch sein Kommen und durch sein Leben auf Erden dann erfüllt. Es sind über 300 Prophezeiungen, die sich im Alten Testament durch Jesu Leben erfüllt haben. Und in der Weihnachtsgeschichte haben wir einige schon von diesen gesehen. Ich möchte ganz kurz drei erwähnen. Das Alte Testament beantwortet, wo er geboren wird. In Bethlehem. Er wird ein Nachkomme von König David sein. Es wird gesagt, wie er geboren wird, von einer Jungfrau. Und die allerälteste Prophezeiung und wichtigste überhaupt, im allerersten Buch Mose, Kapitel 3, tausende Jahre vor Christus, da lesen wir, warum er geboren wurde. Nämlich, um den Kopf der Schlange zu zertreten, um Satan zu entwaffnen, um sein Volk, um uns aus den Sünden herauszuführen. Und heute wollen wir eine ganz bestimmte Prophezeiung anschauen aus dem Prophetenbuch Jesaja. Was ist so das Großartige und Gewaltige an Weihnachten? Gott hat sein Versprechen wahrgemacht, den Erlöser, seinen Sohn gesandt. Und diese Sensation, die wird uns in Kapitel 9 im Buch Jesaja beschrieben, vor Augen gemalt, dass Christus auf diese Erde kommt. Es ist so wichtig, sich an diesen Tag zu erinnern, nicht nur drei Tage an Weihnachten, sondern das ganze Jahr. Gott erniedrigt sich als Mensch. Es ist so einschneidend, dass damals die Zeitrechnung bei Jesu Geburt auf Null gesetzt wurde und wir heute sagen vor Christus und nach Christus, weil es ist es auch wert, denn Gott hat sich erniedrigt als Mensch. Er ist Mensch geworden. Und warum? Warum musste das geschehen? Nun, das wird uns der Text gleich beantworten. Lasst uns die Bibeln aufschlagen und diesen Text jetzt gemeinsam lesen. Wer keine Bibel dabei hat und gute Augen, der kann das mit einer Leinwand verfolgen. Es ist leider ein bisschen klein. Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wenn man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstampfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben, und auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige, mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Dieser Text, wie wir auch in der Einleitung schon gehört haben, spielt gut 700 Jahre vor Christus. Israel lebte damals in großer Gottlosigkeit. Sie haben sich von Gott abgewendet. Im Kapitel davor, im Jesaja, kündigt Gott eine Invasion der Assyrer an. Gott prophezeit, dass Israel in eine Gefangenschaft geraten wird, wegen ihrer großen Gottlosigkeit. Und über den damaligen König aus Juda heißt es, er hieß Ahas, und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes. In den Kapiteln später liest man, er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen, er opferte anderen Göttern und er ließ sogar einen Brandopferaltar mitten im Tempel in Jerusalem errichten, wo er eigentlich hätte den wahren Gott anbeten sollen. Wie wir sehen, spricht Gott hier durch den Propheten Jesaja in eine sehr dunkle Zeit hinein, wo dieses Licht der Hoffnung immer dunkler wird und langsam erlischt. Aber der Heilige Geist gewährt Jesaja hier einen Blick in die Zukunft und skizziert die Ankunft, ja, des großen Lichts inmitten der Finsternis. In Vers 1, da heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes des Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Welche Finsternis ist hier gemeint? Es ist nicht eine Sonnenfinsternis gemeint, sondern es ist die geistliche Dunkelheit in unseren Herzen. Das Volk hat sich von Gott abgewendet, wie schon gesagt. Es ist nicht so, dass sie keine Religiosität mehr hatten. Sie hatten das Alte Testament. Viele kannten es sehr gut, teilweise auswendig, besonders die geistlichen Führer Israels. Aber sie hatten keinen wahren Gottesdienst. Sie konnten mit dem Gesetz nicht umgehen. Zum Beispiel Nikodemus im Neuen Testament, das ist eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, da trifft sich Nikodemus bei Nacht mit Jesus, um ihm einige Fragen zu stellen. Und wir sehen, dass Nikodemus, einer der obersten der Juden, noch nicht einmal weiß, wie man gerettet wird. Sie waren blinde Blindenführer. Und damals zur Zeit Jesajas, zur Zeit Jesu, aber auch gerade heute, wandeln viele Menschen in dieser Dunkelheit. Wie kam es zu dieser Finsternis? Nun, Gott macht uns deutlich in der Bibel, dass er Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Und eine der ersten Geschichten in der Bibel, die wir alle kennen, Adam und Eva, geschah es so, dass sich der Mensch gegen Gott entschied. Er wandte sich ab und seitdem wandeln wir Menschen in der Finsternis. Wir haben Gott aus unserem Leben ausgeschlossen. Und das wurde uns schließlich zum Grab, wie es in Vers 1 heißt, im Land der Todesschatten zu Hause. Der geistliche Tod kam über uns alle. Und aus diesem Grund ist dieses wunderbare Licht erschienen, Jesus Christus, welcher die Rettung brachte und heute auch noch bringt. Wie dunkel die Nacht auch sein mag, in deinem Leben, in deinem Herzen, es gibt Hoffnung, es gibt dieses Licht. Und es ist möglich, dass das Licht in deinem Herzen scheint. Du musst nicht in dieser Finsternis bleiben. Du musst nicht im Land des Todes bleiben. Im Neuen Testament lesen wir in Johannes Kapitel 8 über Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Nicht nur einfach das Licht, sondern das Licht des Lebens. In Vers 2 lesen wir dann in Jesaja, du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht, sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Wie reagiert jemand, wenn er dieses Licht in Anspruch nimmt, wenn er es bekommt. Wir dürfen es in dem Vers sehen, Gott bringt ihnen große Freude und das nur aus ihm, nur er kann diese Freude geben. Aber warum betont Jesaja hier so diese Freude? Was ist das für eine Freude? Warum lässt es hier in ihnen diesen Text so übersprudeln, diese Freude? Und er nennt jetzt in den Versen 3 bis 5 drei Gründe, warum wir uns an Weihnachten so sehr freuen dürfen. Grund 1, Vers 3. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Der erste Punkt ist, Gott zerschmettert die Last und Fesseln der Sünde. Die Last, die wir herumtragen, die Fußfesseln, von denen wir nicht loskommen, die Rute des Treibers, sie war damals wie heute die Sklaverei der Sünde. Das Problem von uns Menschen ist nicht, dass wir vielleicht zu wenig verdienen, dass wir zu hohe Steuern zahlen müssen, dass wir vielleicht eine schlechte Ehe haben oder die Ehe sogar scheitert, dass wir Krankheit haben, vielleicht sogar Krankheit bis zum Tod. Nein, sondern unser größtes Problem ist die Sklaverei der Sünde, aus der wir selber nicht herauskommen. Wie ein Joch drückt diese Schuld auf uns herab. Und genau dafür musste auf Jesus auf diese Erde kommen, um uns Rettung zu bringen, um uns zu befreien. Er kann diese Fesseln zerschmettern, weil er für meine und deine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Er ist nicht in dieser Krippe als Baby geblieben, sondern er ging seinen Weg, er gehorchte seinem Vater und starb für uns am Kreuz, für dich und mich. Was für eine wunderbare Nachricht. Bevor ich zum zweiten Punkt komme, hier ist noch ein Einschub in Vers 3, wie am Tag Midians. Nun, das soll die Israeliten hunderte Jahre zurückerinnern, wo die Midianiter, ein gottloses Volk, über Israel fielen wie eine Heuschreckenplage, heißt es da. Sie haben den Israeliten alles Wertvolle genommen, ihr Hab, ihr Gut, ihr Essen, ihr Wertvollstes. Die Israeliten waren unterjocht von ihnen, haben sich teilweise in Höhlen versteckt und sich dort Nahrung zubereitet. Doch Gott sagt ihnen, dass es nicht dabei bleiben soll und will sie retten. Israel stellt eine Armee zusammen von 32.000 Soldaten. Und wer die Geschichte von euch kennt, weiß, dass die Midianiter 125.000 Soldaten hatten. Wir würden heute sagen, es ist ein Witz, Israel hat keine Chance, sie sind viel weniger. Doch Gott reicht das nicht. Er sortiert nochmal aus dieser Armee aus und am Ende bleiben 300 Soldaten übrig mit Gideon, einem gottesfürchtigen Mann. Der Sieg scheint total aussichtslos und genau das ist es, was Gott will. Gott will nämlich nicht, dass wir in den Krieg gehen, einen Sieg haben und uns dann dafür rühmen. Gott will, dass wir ihm die Ehre bringen. Und genau das passiert. Gott schenkt einem Sieg dem Volk Israel mit so wenig Soldaten. Durch Wunder Gottes besiegen sie die Midianiter und vertreiben sie. Und in gleicher Weise hat Gott den größten Feind des Menschen, Satan, besiegt. Nicht mit viel Aufsehen, nicht mit einer großen Armee, nicht mit viel Tamtam, sondern durch eine einzelne Person. Wer war dieser große Held, der dieses Joch zerbricht? Es klingt kontrovers, aber in Vers 5 lesen wir es. Denn ein Kind ist uns geboren. Es war nicht ein großes Heer. Es war ein Kind. Es war Gott selbst. Ist das nicht Grund zur Freude? Das ist Weihnachten. Das Geschenk Gottes. Er befreit aus der Finsternis. Der zweite Punkt ist, Gott wird alle Bedrängnisse zu Ende bringen. Wir lesen in Vers 4 die Beschreibung eines grausamen Krieges. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstampfen, im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Gott prophezeit hier nicht das erste Kommen des Messias, wie es in den anderen Versen ist, sondern hier geht es um das zweite Kommen. Gott wird noch einmal kommen, also Jesus. Das ist noch nicht passiert, das wird noch kommen. Aber wenn Gott kommen wird, Jesus, dann wird er uns gen Himmel nehmen Und dieser Krieg für uns, dieser Tod wird für uns ein Ende haben. Im Himmel wird Gott jede Träne von unseren Augen wegwischen. Und wir dürfen uns jetzt schon darüber freuen, dass das ein Ende haben wird. Und der dritte und letzte Punkt ist, Gott versorgt dich mit einem wunderbaren Erlöser. Lesen wir nochmal die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ich belasse es mal bei dem Vers 5. Hier benennt Jesaja Jesus mit vier Eigenschaften. Man könnte auch sagen, es sind vier Charakterzüge von Jesus Christus. Der erste Punkt, wunderbarer Ratgeber. Uns mangelt es doch allen an Weisheit. Wie gerne wünschten wir, weiser zu sein, mehr Hilfe in Entscheidungen zu bekommen. Und Gott, Jesus, besitzt genau diese Weisheit, die er uns anbietet. Wir sollen ihn bitten und er gibt. Er ist der wunderbare Ratgeber. Der zweite Punkt, er ist ein starker Gott. Er sagt dir nicht nur, was weise ist, sondern er befähigt dich auch, das dann auch auszuführen durch seine Stärke. Der dritte Punkt, Vater der Ewigkeit. Jesus lebt nicht nur ewig, sondern er befähigt auch uns, ewig zu leben. Adam ist ja aller unser irdischer Vater, körperlich gesehen. Wir stammen alle von Adam ab. Und über Jesus wird im Neuen Testament gesagt, dass er der zweite Adam ist, unser geistlicher Adam, durch den wir ewiges Leben geistlich haben dürfen, wenn wir seine Kinder heißen. Und der vierte Punkt, Fürst des Friedens. In seinem Reich wird es nur Frieden geben. Bei der Erschaffung von Adam und Eva und durch den Sündenfall gab es Trennung zwischen Mensch und Gott. Und diese Trennung, diese Scheidewand, hat Christus durch seinen Tod und Wiederauferstehung hinweggenommen. Wir dürfen Frieden mit ihm haben. Ich fasse die drei Sachen nochmal zusammen, wofür wir wirklich an Weihnachten voller Freude danken dürfen. Gott zerschmettert die Last und Fesseln der Sünde. Gott wird alle Bedrängnisse zu Ende bringen. Und Gott versorgt dich mit einem wunderbaren Erlöser. Und ich frage uns heute, bleibt da noch irgendetwas übrig? Ist da noch irgendwas offen, was uns mangelt, völlige Freude zu haben? Nein, Gott versorgt uns mit allem, was wir nötig haben. Und zum Abschluss möchte ich nochmal auf das Ende von Vers 6 eingehen. Da heißt es, der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Wenn wir eine Person kennen, die eifrig ist, oder wenn wir jemanden eifrig nennen, dann ist es eine Person, die sich etwas vornimmt und unbedingt zu Ende bringen will. Manchmal rennen wir auch mit dem Kopf durch die Wand. Hauptsache, wir können dieses Ziel erreichen. Und wenn es hier heißt, der allmächtige Gott hat sich vorgenommen, uns zu erretten, und er eifert diesem nach, dann wird er dies auch zu Ende bringen. Das dürfen wir wissen. Er ist größer als die Finsternis. Er hat die Finsternis besiegt am Kreuz auf Golgatha, weil er wieder auferstanden ist. Und diese Hoffnung, oder das ist die Hoffnung und Freude, die wir heute an Weihnachten feiern dürfen. Die Prophezeiung wurde erfüllt. Gott kam auf die Erde. Er trug unsere Sünden. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Und Gottes Zorn, der eigentlich auf uns Menschen durch die Sünde lag, wo wir hätten alle sterben müssen, wurde auf Jesus Christus am Kreuz übertragen. Und wir dürfen heute Frieden mit Christus haben. Wenn du heute hier bist und du bist noch im Reich dieser Finsternis, diese Last der Sünde drückt immer noch auf dir, dann brauchst du jemanden, der dieses Joch zerschmettern kann. Jesus Christus. Nur er kann Licht in die Dunkelheit bringen, in dein Herz. Und warte nicht, ihn in deinem Leben aufzunehmen und Buße zu tun, sondern tu es heute. Heute ist der beste Tag dafür. Und wenn du heute hier bist und gläubig bist, ein Kind Gottes, du durftest es erfahren, was es ist, dass Christus in dein Leben kam und Licht hat werden lassen, dann hast du heute allen Grund zu danken, voller Freude. Und das nicht nur drei Tage, sondern über das ganze Jahr. Gott hat uns reichlich beschenkt. Amen.